Bildungsstock Podcast, the podcast where education, foreign exchange, and professional orientation is made interesting.
Hallo, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem neuen Podcast der Bildungsstock Akademie in Dresden. Heute das Thema Work and Travel Japan. Wir hatten schon mal vor 2-3 Jahren einen Work and Travel Podcast gemacht zu Japan. Da war es noch ganz frisch. Heute haben wir die, für alle Zuhörer, die Sie nicht sehen können, die bezaubernde Lin eingeladen. Dynamisch junge Frau, das werden Sie auch gleich hören, für mich ein Sinnbild von Lebensfreude und Lebensqualität. Lin, bevor ich jetzt weiterrede, stell dich doch mal gleich mal kurz vor. Lin ist von unserem Partner Weas und auch eine Fachberaterin, auf die wir uns 100% verlassen können.
Ja, erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Genau, ich bin bei Wales mittlerweile 1,5 Jahre, kenne das Unternehmen tatsächlich selber, weil ich damals auch Work and Travel gemacht habe nach meinem Abi, war da in Australien unterwegs und ich muss echt sagen, es war so eine der besten Entscheidungen in meinem Leben, da einfach mal rauszukommen, neue Leute kennenzulernen, auch ein bisschen mehr von der Welt tatsächlich auch zu sehen. Und da dachte ich mir auch, ich mache jetzt mal richtig Extremfall, komplett weg von Europa, komplett andere Insel nach Australien. Und es war echt mega cool. Und genau, bin deswegen dann nach meinem Studium auch wieder auf Voyage zurückgekommen. Einfach so ein bisschen auch mit dem Gedanken, dass ich das super gerne auch anderen Leuten weitergeben will, auch so aus sich rauszukommen, auch ins Ausland zu gehen. Und mache jetzt so ein bisschen so meine Leidenschaft zum Reisen und versuche das auch ein bisschen anderen Leuten auch gerne weiterzugeben. Genau.
Jetzt will ich doch mal ganz schnell aus berufenen Munde hören. Du bist ja lebend aus Australien zurückgekommen,
ja.
Weil es hält sich ja das Klischee Australien, giftige Schlangen. Welche Begegnungen hattest du mit giftigen Schlangen?
Oh, ja. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich hatte keine, aber das, ja, dieser Stereotyp, der stimmt schon. Es gibt schon welche in Australien. Viele Spinnen, Schlangen, alles Mögliche. Ich finde, man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt nur in den Großstädten unterwegs ist, da trifft man nichts. Also da ist man schon auf der sicheren Seite. Aber wenn man halt wirklich so campen geht, Natur unterwegs ist, dann kommt man da nicht drum rum. Genau. Aber ja, ich finde, man muss einfach ein bisschen den Menschenverstand einschalten, dass wenn jetzt irgendwas mit Büsch raschelt, dass man da jetzt nicht reinrennt oder so. Ja, ich finde, das geht dann tatsächlich schon. Ich war auch auf Pferdefarm tatsächlich, habe da gearbeitet. Da gab es schon regelmäßig mal ein paar Schlangenbegegnungen. Aber ich muss echt sagen, die Mentalität in Australien sind alle super entspannt. Und ich finde, dadurch wird man irgendwie auch ein bisschen lockerer. Weil früher, so mein altes Ich, würde ich sagen, wenn ich eine Spinne auch nur gesehen habe oder so oder an Schlangen gedacht habe, habe ich mega Angst bekommen. Aber als ich dort war, war es dann irgendwie so ein bisschen, ja, ach, das ist eine Spinne, ach, das ist eine Schlange. Passt. Und dann ist man einfach so irgendwie drum rumgegangen. Also ich finde, man wird da irgendwie auch ein bisschen lockerer. Und es ist tatsächlich irgendwie dann gar nicht so schlimm, wie es da eigentlich tatsächlich war, wenn man mal was gesehen hat.
Ich sage immer, Laura, meine Schwiegertochter hat ja auch Australien Work and Travel gemacht und die hat mal den schönen Satz formuliert: Wenn du keine Schlangen jagst, hast du auch keine Chance, gebissen zu werden.
Das
Aber weil
stimmt. Ja.
so einfach ist das und eure liebe Fachberaterin für Work and Travel Australien, hatte ich auch
Ja.
mal einen Podcast gemacht mit Rina, die ist ja mit Spinnenphobie, glaube ich, nach Australien, weil da hatte keiner
Oh ja.
gesagt, dass es dort solche große Spinnen gibt. Und die sagte, aber es war gut, dass mir das keiner gesagt hat. Jetzt habe ich keine Spinnenphobie mehr.
Ah, ja.
Ist ja auch nicht schlecht.
Ja, auf jeden Fall.
So, liebe Lin, wir konzentrieren uns jetzt mal auf Japan. Für wen ist Japan geeignet? Also ich habe die Erfahrung gemacht, wir haben ja nicht viele, aber ein paar Leute jetzt in Japan mit euch. Wir haben auch, was Highschool betrifft, ganz wenige Schüler in Japan. Und wer nach Japan will, der kommt und sagt, ich gehe nach Japan. Da brauchst du auch nicht sagen, Australien, Neuseeland, wie beim Work and Travel oder beim Highschool, ja, USA, die wollen ganz einfach Japan. Also die haben irgendwelche solche Urgene, Großvater vielleicht mal Samurai-Krieger gewesen oder was weiß ich. Was würdest du sagen, warum sollte man Work and Travel Japan machen und für wem ist es geeignet? Weil es ist natürlich durch Kultur, aber auch das Schöne durch den technologischen Fortschritt, hast du natürlich viele verschiedene Facetten, was Japan so ausmacht. Aber was sagst du so unseren Zuhörern, warum sollte man sich damit beschäftigen, mal einmal im Leben Japan voll zu genießen und in die
Ja.
Kultur und das Leben einzusteigen?
Ja, ich glaube tatsächlich, so Kultur ist echt ein großer Punkt, nach Japan auf jeden Fall zu gehen, weil es ist einfach nochmal was komplett anderes, als was man hier in Europa westlicher Kultur hat. Und ich finde, das denkt man, glaube ich, gar nicht. Ich finde, Japan bringt mir oft einfach nur in Verbindung mit den ganzen Metropolen, mit Tokio, mit den großen Städten. Also klar, das gibt es auf jeden Fall auch und es ist auch wirklich sehr beeindruckend, wenn man in einer Großstadt unterwegs ist. Aber Japan hat auch unglaublich viel so an Natur zu bieten. Also die ganzen Berge, die ganzen Inseln, die es da auch gibt. Also da hat man wirklich so das Beste von allen Welten. Also gleichzeitig so die Großstädte, falls man das will, aber gleichzeitig auch ein bisschen so, wo man auch zur Ruhe ein bisschen kommen kann, ein bisschen mit der Natur auch in Verbindung kommen kann mehr. Und generell auch die ganze Kultur dort. Es ist ja sehr buddhistisch verbreitetes Land. Und das merkt man auch bei der Mentalität von den ganzen Leuten, auch noch die ganzen Tempeln, die man da zum Beispiel auch sieht. Wirklich gleichzeitig ein super entspanntes Land, obwohl halt wirklich so viele Leute auch unterwegs sind und man wirklich dieses ganze busy Lifestyle dort hat, aber gleichzeitig auch ein bisschen diesen chilligen Lifestyle, finde ich. Und die Leute sind einfach super nett. Ich finde, sowas habe ich auch noch nie erlebt in einem anderen Land, wo ich war, wie freundlich die Leute dort eigentlich sind. Und ich finde, da kann man sich manchmal teilweise auch ein bisschen so eine Scheibe davon abschneiden, wie zuvorkommt da eigentlich alle sind und super freundliches Volk auf jeden Fall. Und ich weiß, also ich finde auf jeden Fall, ja, nach Japan sollte man gehen, wenn man ein Foodie ist. Also für mich war es jetzt wirklich tatsächlich so ein Hauptpunkt, warum ich da damals dahingegangen bin nach Japan. Das Essen, was man da hat, ist einfach so unglaublich. Also so ganz anderes Level als Sushi, was man hier hat. Also ich würde sagen, so das Sushi, was man bei uns in einem fancy Restaurant bekommt, ist so ein bisschen auf dem Level, was man da im Supermarkt für 1 Euro gefühlt hat. Also das ist wirklich unglaublich und was man da alles erleben kann. Und ja. Auf jeden Fall sehr viele Punkte, die dafür treten. Und ich glaube auch generell so ein bisschen verbreitet, falls man mit Animes aufgewachsen ist, Mangas und so, da ist man dann wirklich live vor Ort und sieht auch die ganzen Szenen, die man zum Beispiel von den ganzen Serien oder Filmen zum Beispiel sieht und ist dann einfach vor Ort und ja, kann sich das alles dann anschauen.
Also mit den Essen kann ich wohl so bestätigen, zum Beispiel Work and Traveler, die Australien, Neuseeland sind, weil wir geben ja dann immer so ein paar Reiseempfehlungen
Ja.
und dann sagen wir immer, Singapur ist immer eine Reise wert, da gehen sie mal 3, 4 Wochen hin. Dort ist ja, glaube ich, das Weltkulturerbe der asiatische Mittagstisch, glaube ich. Und die kommen dann zurück und sagen, wir essen in Deutschland nie wieder asiatisch. Das ist.
Ja.
Und vielleicht nur eine Ergänzung, wie hast du das aufgefasst oder gesehen? Unsere Highschool-Schüler zum Beispiel, wie gesagt, wenig an der Zahl. Die kommen dann auch alle 2, 3 Monate, nicht alle, aber doch einige, weil die's Lächeln, das Lachen üben müssen. Weil wir sagen immer, 24 Stunden am Tag musst du in Japan lächeln, dann wirst du als sympathisch wahrgenommen. Wie siehst du das?
Ja, kann man schon unterschreiben. Also Lächeln ist ja immer so ein bisschen Anzeichen für, man ist sympathisch oder glücklich drauf. Und das hatte ich ja bei den Japanern auch den Eindruck. Also selbst wenn die nicht gelächelt haben, die haben einfach so eine Mentalität irgendwie, wo du weißt, die kannst du jetzt ansprechen, die kannst du einfach nach dem Weg fragen. Und ja, auf jeden Fall super nett alle.
Ich sage ja grundsätzlich immer, wer ins Ausland geht, sei untypisch deutsch, lächle.
Ja, das macht man tatsächlich hier leider nicht so oft.
Wie gut muss mein Japanisch sein? Geht's auch ohne Vorkenntnis? Ich weiß natürlich von unserem ersten Podcast mit Markus, dass er sagt, ihr habt entsprechend Japanischkurse aufgelegt, auch anders jetzt als Australien, Neuseeland, aber da kommen wir ja noch darauf zurück, ist auch die Vorbereitungszeit anders gestaltet. Aber vielleicht ganz kurz mal zu den Japanisch. Wie muss es sein? Oder wie gesagt, ohne Vorkenntnisse.
Also ich finde, wenn man jetzt wirklich nur nach Japan reisen geht, dann geht es tatsächlich auch sehr gut mit Englisch voran. Also ich finde, viele Japaner können an sich Englisch. Meistens, wenn man so Essen oder sowas zum Beispiel bestellt, funktioniert eh alles mit Bildern, Touchscreen und so. Da kommt man auch ganz gut ohne Japanisch voran. Aber ich kann es wirklich Leuten, die Work and Travel aktiv machen in Japan, empfehlen, auf jeden Fall Japanisch zu lernen vorab. Ansonsten vor Ort bieten wir auch eine Sprachschule an. Also für Anfänger gehen die zum Beispiel 4 Wochen. Man kann die auch noch mal länger machen, um da wirklich so in die Sprache noch mal mehr einzutauchen in die Kultur. Damit hat man einfach viel mehr Jobmöglichkeiten. Also klar, es kommt beim Arbeitgeber in erster Linie super gut an, wenn man Japanisch kann. Und auch generell würde ich mich auch ein bisschen sicherer fühlen, wenn man weiß, okay, ich kann jetzt mit Kunden auch reden, falls die irgendwie Fragen haben und falls da jemand nicht so gut Englisch kann, dass man sich irgendwie ein bisschen auch mit denen auf Japanisch unterhalten kann. Also da kann ich wirklich empfehlen, einfach nur, damit man mehr Jobmöglichkeiten bekommt, dass man auf jeden Fall Japanisch lernt, entweder vorab oder dann vor Ort mit uns, dass man das auf jeden Fall, auf jeden Fall intensiv dann nochmal macht.
Was mir da gerade einfällt, die Jobangebote, sind die auch etwas gestaffelt, so nach meinen Japanischkenntnissen?
Schon ein bisschen. Also wenn man jetzt wirklich kein Japanisch kann, hat man wahrscheinlich eher weniger Kundenkontakt. Also da vielleicht eher so im Bereich Farmarbeit oder so. Ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig, Japanisch zu können. Wobei ich finde generell einfach nur, wenn man in einem Land auch für längere Zeit lebt, würde ich schon empfehlen, dass man ein bisschen auch die Sprache natürlich vor Ort kann. Aber so wirklich, wenn man Japanisch kann, hat man viel mehr die Jobs auch mit Menschen direkt, also dass du im Service zum Beispiel dann nicht in der Küche nur arbeitest, sondern wirklich auch mit Leuten reden kannst. Oder zum Beispiel, wenn du als Babysitter arbeiten willst, da suchen die prinzipiell schon Leute, die halt Englisch oder Deutsch können, damit man das den Kindern sozusagen beibringt. Aber ist auch besser, wenn man halt ein bisschen Japanisch kann, dass wenn die Kinder wirklich halt noch gar keinen Kontakt mit Englisch oder so haben, dass du dich ein bisschen mit denen darüber halt unterhalten kannst. Also da würde ich schon prinzipiell immer empfehlen, Japanisch zu können. Muss jetzt natürlich auf dem Muttersprachler-Level sein. Ich glaube, das erwartet jetzt niemand nach 4 Wochen Sprachkurs, aber dass man so ein bisschen einfach nur die Basics auf jeden Fall kann.
Ich hatte jetzt ein Pärchen, die sind zurückgekommen, die waren mit euch in Neuseeland und die haben ziemlich lange, 3, 4 Monate, glaube ich, dann Asien bereist, waren nur in der Mongolei. Und das fand ich, das war richtig ergriffen, wo die das erzählt haben. Die haben gesagt, wir haben in vielen Ländern uns mit Händen und Füßen verständigt, weil die Sprache ging überhaupt nie. Und was er dann sagte, das siehst du auch mal manchmal, wie einfach das Leben ist. Der sagte, ein Wort, egal wo auf der Welt bist, solltest du immer gleich am Anfang klären. Das ist das Wort Danke. Und das fand ich richtig super, muss ich sagen. Das war top. Wie läuft die Vorbereitungsphase bei euch? Es ist ja immer so, jeder, der mit unseren Partner Weas ins Ausland geht, macht das immer sehr, sehr entspannt, klettert der die Leiter zum Flugzeug hoch, weil er weiß, er wird vom Flughafen abgeholt, kommt in den Camp, wird betreut. Ich sage immer, betreutes Wohnen zu eurer, ja, aktiven Woche. Wie ist das jetzt in Japan? Weil, wie gesagt, etwas anders gestaltet. Wie läuft das da ab? Auch mal vielleicht zur Zeitdauer, wie lange man vielleicht, ja, im Camp bleiben kann.
Genau, also bei Japan ist es ähnlich, da wird man auch direkt abgeholt. Also man muss erstmal ankommen in Japan, wird dann vom Team abgeholt, zu unserem Warehouse rumgebracht. Das ist ein bisschen Unterschied zu den anderen Work-and-Travel-Ländern, die wir anbieten. Da kommt man ja in einem Hostel für die ersten paar Nächte. In Japan haben wir tatsächlich unser eigenes Shared House, wo alle unsere Teilnehmer am Anfang hinkommen, wo unser Team auch direkt vor Ort ist. Es ist immer eine Woche inklusive, man kann aber auch länger bleiben. Da haben wir tatsächlich keinen Limit von der Begrenzung her. Also wir haben teilweise Teilnehmer, die nur einen Monat bleiben. Es gibt welche, die bleiben da wirklich teilweise 2, 3 Monate im Haus. Ist halt ganz cool, weil man dann auch in der Umgebung mit den anderen Work-and-Travel-Personen ist, die dann halt mit einem auch zum Beispiel zusammen auf Jobsuche gehen können oder die Sprachschule auch zusammen belegen können. Und genau, wird dann auch die ganze Zeit rundum betreut. Also da ist direkt auch das Office an dem Haus selber. Das heißt, dass man da irgendwie Fragen hat oder so, kann man immer auf das Team vor Ort zugehen, den Fragen stellen, die unterstützen dann auch bei allem. Und wegen Vorbereitung sind die auf jeden Fall auch da. Man kommt erstmal an das Wochenende, kann erstmal runterkommen, mental und physisch auch wirklich erstmal ankommen im Land. Und ab Montag fängt dann eigentlich die ganze Orientierungsveranstaltung schon an. Also da hat das Team erstmal eine Veranstaltung, wo sie generell über Japan reden, was man kulturbedingt alles beachten muss, generell das Leben vor Ort mit verschiedenen Regeln, die es ja auch ein bisschen gibt. Da ist der Lifestyle ja auch nochmal ein bisschen anders als bei uns jetzt, wie man es gewohnt ist. Da muss man schon noch ein bisschen auf Kleinigkeiten auf jeden Fall auch achten. Dann gehen die auch zusammen mit den Teilnehmern zum Bürgerbüro, wo man angemeldet wird, wo die Steuernummer zum Beispiel beantragt wird, Aufenthaltsgenehmigung, Bankkonto wird eingerichtet, SIM-Karte, das alles und hat auch nochmal eine separate Jobveranstaltung, wo das Team auch nochmal drauf eingeht, was muss man bei der Jobsuche beachten, wie ist da der Lohn, die Steuern. Jobinterviews sind in Japan auch nochmal vom Prinzip her super anders als bei uns. Da wird auch sehr auf viel geachtet, auf Kleinigkeiten, wie man sich anzieht, was man sagt tatsächlich, wie man den Raum betritt. Da geht das Team auch nochmal mit einem drauf ein, dass man da wirklich perfekt auch nochmal vorbereitet ist und unterstützen eigentlich während der ganzen Zeit dann auch nochmal.
Ihr habt ja immer solche Pakete, die ihr anbietet. Wie gesagt, Australien, Neuseeland, Kanada ist es ja immer eine Woche circa. Wenn das jetzt in Japan, jetzt kenne ich die Pakete nicht, 100%, da habt ihr ja verschiedene Pakete. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Woche buche, oder lass es 4 Wochen sein, was wir auch empfehlen, die 4 Wochen, und ich sage, ich möchte jetzt noch einen Monat länger machen, dann kann ich das zubuchen sozusagen.
Genau, da kann man einfach Verlängerungswochen dazu buchen. Das heißt, man kann da noch länger dort bleiben. Wenn man jetzt nicht direkt im Warehouse von uns bleiben will, man hat trotzdem die ganze Unterstützung vor Ort. Also man kann immer auf das Team zugehen. Die sind auch per Telefon, E-Mail erreichbar. Wir auch in Deutschland das Team. Also da kann man uns auch während der ganzen Zeit erreichen.
Wie ist das jetzt in Japan? Gibt es verschiedene Städte, die man anfliegen kann?
Genau, der Start ist prinzipiell eigentlich immer in Kyoto, wo man am Anfang ist. Also da ist noch unser Warehouse Home, das heißt, da kommt man dann erstmal an, hat dann alles. Man kann aber theoretisch auch in Tokio starten. Das empfehlen wir vor allem den Leuten, die zum Beispiel die Vibrant Japan Experience Tour dazu buchen. Da bieten wir auch nochmal so eine 13-tägige Tour an, wo man am Anfang erstmal wirklich von Tokio bis Kyoto nach unten fährt, da die ganzen verschiedenen Jobs hat und Japan sich anschauen kann. Also da gibt es sich dann ganz gut, dann oben zu starten. Am Ende landet man dann auch in Kyoto, wo man dann ins Warehouse Home einzieht.
Du sagtest ja schon, so eine Art Infotag, wo erstmal, ja, die ganzen Basics rübergebracht werden. Der Infotag ist vorbei. Wie läuft das dann weiter ab? Ich sage immer, Australien, Neuseeland, Kanada sind ja dann immer solche Halligalli-Wochen. Schön am Wasser, coole Drinks. Unsere Rückkehrer sagen, nach einem halben Tag haben die gedacht, die kennen alle, weil die ja alle gleich ticken. Wie läuft das in Japan ab?
An sich, die meisten Teilnehmer tatsächlich sind bei den Sprachschulen unterwegs. Also da ist man ja erstmal wirklich die ersten 4 Wochen, teilweise sogar länger, wenn man das auch nochmal verlängern will vor Ort. Das ist auf jeden Fall möglich. Ansonsten ist es dann ganz frei, was die Leute machen. Also man kann auf das Team zugehen. Die arbeiten auch mit anderen Unternehmen zusammen, wo sie unterstützen können mit der Wohnungssuche zum Beispiel. Wenn man jetzt nicht unbedingt in Kyoto bleiben will, sondern zum Beispiel nach Tokio oder sowas gehen will, dann können sie da auch nochmal wegen der Unterkunft helfen und unterstützen. Aber da ist man wirklich komplett frei, ob man jetzt einfach weiter auf Reisen geht oder sich direkt schon auf die Jobsuche macht. Da ist man wirklich komplett frei.
Was ist dann angesagt, abends freie Gestaltung oder wird dann auch irgendetwas organisiert?
Genau, die Sprachschule bietet da auch verschiedene Aktivitäten, eigentlich sogar fast täglich an, was ich ganz cool finde. Also als ich da auch vor Ort war, habe ich mir das auch mal angeschaut. Da ist sehr viel Programm. Und was ich mega cool finde, die machen da wirklich die setzen sehr den Fokus auf interkulturellen Austausch. Das heißt, wenn man da bei der Sprachschule ist und selber Japanisch lernt, gibt es auch viele JapanerInnen, die auch dorthin kommen, um Englisch zu lernen. Und da organisiert die Sprachschule wirklich verschiedene Events, wo man zum Beispiel zusammen essen geht oder trinken geht oder einfach nur beisammensitzt, damit da wirklich dieser interkulturelle Austausch entsteht, dass die internationalen Leute sozusagen mit den JapanerInnen dann zusammenkommen. Und dass man da natürlich auch mit anderen Leuten connecten kann. Das ist genauso verschiedene Aktivitäten wie Essen gehen oder wo man sich auch die Stadt so ein bisschen anschaut oder auf Tagestrips zusammengeht. Also das kann ich wirklich jedem nahebringen, wenn man das macht, dass man da wirklich bei diesen ganzen Aktivitäten mitmacht und da auch auf jeden Fall andere Leute auf jeden Fall auch kennenlernt.
Ja, vielleicht für alle Zuhörer auch nochmal. Und Lynn, du kannst das sicherlich auch bestätigen. Man geht ja immer von dem Status aus, den ich jetzt in Deutschland habe. Aber die Rückkehrer sagen auch, wie schnell du dich auch in einer Woche entwickelst. Weil du nimmst jetzt am internationalen Leben teil und auf einmal, du bist erstmal völlig frei, wovon alle sprechen, was unglaubliches Gefühl ist, wenn dich keiner kennt. Jeder nimmt dich so, wie du bist. Und das sind eben alles so Sachen, wo die sich rasant entwickeln und manche, die auch ein bisschen Angst haben wegen Arbeit, die noch nie einen Nebenjob hatten. Und dann sage ich, nach einer Woche geht ihr raus, entweder mit neuen Freunden oder alleine oder ihr habt euch verliebt in der ersten Woche und dann geht ihr arbeiten. Und das funktioniert auch. Vielleicht kannst du mal was von deinen Erfahrungen sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich muss sagen, bei uns melden sich auch sehr viele Leute, dass sie die Angst haben, dass sie zum Beispiel niemanden treffen und komplett alleine sind und so. Und ich muss echt dazu sagen, man ist nie alleine. Also ich war teilweise wirklich zu viel mit Leuten immer unterwegs, wo ich mir kurz mal dachte, boah, jetzt muss ich meine soziale Batterie mal wieder aufladen und kurz alleine sein. Also du kommst da an, also vor allem, wenn du jetzt mit uns unterwegs bist, bist du direkt schon mit den Leuten da, wo du mit dem Team dann zur Unterkunft fährst, bist dann 24/7 eigentlich mit Leuten umgeben, die genau aus denselben Gründen wie du halt dort sind. Was ich bei Japan auch sehr interessant finde oder sehr cool finde, da kommen halt wirklich die Leute mit diesen Hauptgedanken, dass sie wirklich die Kultur kennenlernen wollen und das Land auch vor allem kennenlernen wollen. Ich finde, das ist ein bisschen anders bei Australien. Ich finde, die meisten kommen da vielleicht auch ein bisschen so einfach nur wegen generell Joberfahrung oder einfach nur zum Partyurlaub ein bisschen. Bei Japan habe ich wirklich gemerkt, da kommen die Leute wirklich wegen der Kultur dorthin. Und das ist halt cool, wenn du dich da auch mit anderen Gleichgesinnten zusammentun kannst, die genau dasselbe Interesse auch wie du haben. Finde ich sehr cool. Und da kann man auf jeden Fall mit anderen Leuten connecten, auch ein bisschen mehr aus sich hinauswachsen. Wie du gesagt hast, da bist du halt eine komplett neue Person. Ich meine, keiner kennt dich, wie du davor warst. Du kannst jetzt wirklich mal deine Leidenschaft ausleben, einfach offen sein, wie du bist, neue Leute kennenlernen. Ich finde, da entwickelt sich die Persönlichkeit auch nochmal ein bisschen neu raus, wenn du auch ein bisschen so andere Ansichten mal hörst, so andere Persönlichkeiten da auch mal in Kontakt kommst. Also das ist auf jeden Fall sehr faszinierend, wie man da in einer Woche sich eigentlich schon wandeln kann, je nachdem, was du für Leute genau kennenlernst oder wie du auch rausgehst.
Ja, das ist das, was ich ja am Anfang sagte. Die wollen wirklich nach Japan. Die wollen nichts anderes. Und wo vielleicht in Deutschland gesagt wird, hör mit deinen Spinnereien auf, können sie sich zum ersten Mal austauschen. Und das ist ja auch nochmal, es kommt ja auch immer auf die Einstellung drauf an. Ich sage ja auch immer, wenn wir jetzt gerade Freiwilligenarbeit Südamerika haben wir ja einige, die kein Spanisch sprechen. Und nach 2, 3 Monaten träumt die Spanisch und so weiter. Ich sage, wenn ihr die Menschen seht, das sagen immer die Rückkehrer, die wollen sich mit denen unterhalten. Da habe ich dann eine ganz andere Einstellung, Spanisch zu lernen. So, und wenn ich die japanische Kultur will kennenlernen, dann lerne ich da ganz anders Japanisch, als wenn mir jetzt einer aufs Ohr gedrückt, du musst jetzt Japanisch lernen. Ich denke mal, das ist das, was man am Anfang nicht weiß. Aber lasst euch darauf ein. Und ihr seht ja, wenn ihr Lin als Fachberaterin an eurer Seite habt, dann wird alles gut. Worauf muss ich mich in Japan einstellen? Was sind so, ich will jetzt nicht so allgemeine Sachen haben, wo du vielleicht sagst, das sind so ein paar Sachen, das sollte ich wissen, oder das ist eben so besonders in Japan. Ist das das Verbeugen, das Lächeln? Ist es die knallharte Arbeit 24 Stunden am Tag? Was ist es?
Tatsächlich echt alles, was du gesagt hast. Also ich finde das mit dem Verbeugen, da gewöhnt man sich schneller dran, als ich dachte. Also am Anfang ist es natürlich ungewohnt, das macht man ja bei uns in Deutschland jetzt nicht so, aber man verbeugt sich wirklich die ganze Zeit. Also sobald du irgendwie einen Laden betrittst, wenn du Danke sagst, wenn du Hallo sagst, wenn du bezahlst, also da verbeugt man sich dann die ganze Zeit. Und ich fand es tatsächlich schwerer, mir das wieder abzugewöhnen. Also als ich wieder in Deutschland dann auch war, dass ich das nicht mache, weil hier kommt es vielleicht ein bisschen komisch rüber, weil das halt niemand macht. Aber darauf sollte man sich auf jeden Fall auch einstellen. Genau, wegen Thema Jobs auf jeden Fall. Das fragen mich auch sehr viele. Leider, Überstunden sind komplett normal dort, meistens auch nicht bezahlt. Ist ein bisschen anders als bei uns jetzt in Deutschland. Also, das ist einfach ein Mentalitätsding in Japan. Das ist voll normal, dass man ein bisschen länger bleibt, solange wie der Boss halt zum Beispiel jetzt im Büro sitzt, dass man einfach diese Überstunden hat und dass die halt leider nicht ausbezahlt werden. Darauf muss man sich vielleicht ein bisschen drauf einstellen. Gewöhnt man sich aber tatsächlich, glaube ich, auch ein bisschen dann dran, wenn man dann dort ist. Ansonsten, was ich auch sehr überraschend fand, es gibt erschreckend wenige Mülleimer in Japan. Also wenn man da mal durchgeht, tatsächlich gar nichts. Das ist komplett normal, dass wenn du zum Beispiel irgendwie ein Getränk einkaufst oder irgendwie sowas und halt noch den Plastikbecher hast, dass du den nicht irgendwie wegschmeißt, sondern dass du den wirklich bis nach Hause mitnimmst und dann erst in deinem eigenen Hausmüll dann sozusagen wegschmeißt. Deswegen haben auch sehr viele Tüten dabei, wo sie da ihren ganzen Müll über den Tag über dann sammeln und dann zu Hause dann erst abwerfen. Also fand ich irgendwie auch sehr faszinierend. Oder auch wie, also das habe ich ja vorhin am Anfang auch gesagt, aber wie freundlich die Leute dort sind und dass man da wirklich auf andere Leute auch achtet, dass man niemanden stört. Also die öffentlichen Verkehrsmittel zum Beispiel, wenn man da mit der U-Bahn auch rumfährt, es redet einfach niemand. Also es ist komplett still. Man flüstert vielleicht höchstens. Also ich finde, es war schon immer manchmal unangenehm, wenn man dann Leute gesehen hat, die das vielleicht jetzt nicht so wussten und super laut gelacht haben oder geredet haben, hat man schon gemerkt, dass die Leute so ein bisschen den Side-Eye gegeben haben oder kurz geschaut haben. Also da muss man ein bisschen drauf achten so. Oder dass man sehr vorausschauend auch geht. Also in der ganzen Zeit, wo ich dort war, ich wurde kein einziges Mal angerempelt von irgendjemandem. Das ist auch sehr überraschend, vor allem auch wenn es mir zum Beispiel geregnet hat. Ich finde, da kennt man es eigentlich schon, dass man Regenschirme hat und eigentlich stößt man ja irgendwie schon ein bisschen aneinander mit dem ganzen Regenschirm. In Japan wirklich kein einziges Mal. Also jeder geht da super vorsichtig voran, vorausschauend, dass man niemanden irgendwie stört oder in seinen Personal Space irgendwie reingeht oder so. Deswegen darauf vielleicht auch ein bisschen achten, dass man das natürlich dann auch für die anderen Leute auch nicht macht.
Erstaunlich, das ist, ich finde das gut. Ja, ich muss auch sagen, es geht ja auch einiges verloren, weil wir, unsere Beratung sind ja immer Werteberatung, weil ich bin ein großer Fan von Werte. Ich habe wohl gesagt, ich habe meine Jungs immer so erzogen, die würden auch heute kein Bonbonpapier oder irgendwas auf die Straße schmeißen oder die Achtung vor alten Leuten und so weiter, dass man immer hilfsbereit ist. Und weil ich sage, das ist doch schön sowas, wenn man das hat.
Ja.
Ich finde das schon gut. Aber ich sage mal, wo ich würde wahrscheinlich auffallen, wenn ich dürfte, ne lachen. Aber na gut, okay. Liebe Lynn, ich weiß, als Verkäufer, den ersten Preis, den man hört, prägt man sich ein. Deshalb bin ich immer sehr, sehr vorsichtig, mit Preisen zu reden, wenn ich weiß, die sind noch nicht verbindlich. Aber wir machen doch mal eins, weil das sind nur unsere Erfahrungen. Wir sind ja in Dresden und für viele ist das Auslandsjahr immer noch sowas für besser verdiente, unbezahlbar und so weiter. Mittlerweile weiß ich, dass das alles finanzierbar ist. Wir haben dann auch immer sehr gute Ideen. Unsere Abiturienten zum Beispiel, die so ein Work-and-Travel machen, Mitte Juni gibt es ja Abi-Zeugnisse, bis Ende August gehen die arbeiten, verdienen ganz gut. Eltern, Großeltern geben dann auch noch mit was dazu. Und gerade Australien, Neuseeland, Kanada sind ja so die rundum Sorglos-Pakete bei euch 4.000 Euro. Da sind alle überrascht, dass das so überschaubar ist. Wir haben jetzt Juli 2025. Sag mal kurz was, welche Pakete ihr anbietet und wie die Preisgestaltung ist, damit zumindest unsere Zuhörer mal so einen Rahmen haben.
Genau, für Japan haben wir eigentlich so zwei Grundpakete, die wir anbieten, die bauen eigentlich so aufeinander auf. Also es fängt mit dem Discovery-Paket an. Das fängt bei 1.190 Euro an. Da sind wirklich alle Grundleistungen mit drin. Also von der ganzen Vorbereitung vorab, also dass wir zum Beispiel bei dem Visumsantrag helfen, dass man diesen Zugang zu der Wales Lounge hat, wo man auch so eine ganze Übersicht über die Buchung hat. Von einem Reiseeimer Heinz bis hin zu einer Checkliste, verschiedene Vorbereitungsseminare, die man sich da vorab anschaut und dann eben vor Ort diese Abholung vom Team und dass man eine Woche Unterkunft im Wales Home hat und die ganze Orientierungsveranstaltung, was ich vorhin gesagt habe, ist alles mit dabei. Das ist so das Grundpaket und das All-In-Paket, das ist wirklich nur der Unterschied, dass die Flüge mit dabei sind. Also da buchen wir den Hin- und Rückflug noch mit dazu. Da liegt der Preis ab circa 2.300 Euro. Kommt ein bisschen immer darauf an, von wo man abfliegt, in welchem Zeitraum man genau fliegt. Aber da wird der Preis eh nochmal genau kalkuliert, wenn man da im Buchungsformular drin ist. Aber das so ein bisschen genau als Grundwert. Falls man den Sprachkurs dazu buchen will, der fängt so ab 460 Euro an. Das wäre der zweiwöchige fortgeschrittene Kurs. Also wenn man schon ein bisschen Vorkenntnisse hat, kann man, wie gesagt, vor Ort auch nochmal verlängern für ein paar hundert Euro mehr, glaube ich, die Woche. Falls man den Anfängerkurs für 4 Wochen macht, das fängt dann so ab 930 € an. Aber da ist wirklich halt die ganze, da hat man, glaube ich, 3 Stunden am Tag von Montag bis Freitag und eben auch die ganzen Aktivitäten, die vor Ort vom Team organisiert werden, wo man auch teilnehmen kann. Genau.
Also kann man sagen, auch so in der Richtung 4.000 bis 5.000 €, da komme ich ganz gut hin.
Ja, auf jeden Fall.
Wie sieht es mit Ansprechpartnern vor Ort aus? Ich weiß ja, dass du dich monatlich bei der Geschäftsleitung darum bemühst, Ansprechpartner vor Ort in Japan zu sein.
Ja.
Aber das ist natürlich schwierig. Das ist immer wichtig. Wie ist es, ja, mit den Ansprechpartnern vor Ort? Du hast ja schon gesagt, gibt ja auch diese Telefonleitung 24 Stunden am Tag, diese Hotline. Aber vielleicht sagst du noch mal kurz, was vom Flughafen abgeholt und wie ist das mit der Ansprechpartner?
Genau, dann wird das Team vor Ort, das sind so die Hauptansprechpartner in Japan, sind doch alles selber JapanerInnen, die aber auch sehr gut Englisch können, dass sie da einen auch auf jeden Fall unterstützen können. Aktuell ist die Kino dort vor Ort, die habe ich selber auch kennengelernt, als ich da letztes Jahr in Japan war, ist wirklich eine super liebe Person. Also man merkt echt, die bemüht sich super, mit den Teilnehmern auch so ein genau, familiäre Umgebung dann zu haben und zu schaffen. Kann auch sich super schnell die Namen von jedem Teilnehmer merken und ist da wirklich super lieb und sehr typisch japanisch unterwegs, also ein bisschen eine ruhigere, aber trotzdem wirklich sehr freundlich und sehr gastfreundlich. Und genau, das ist so die Hauptansprechpartnerin, die hilft wirklich bei allen möglichen Sachen, also von den ganzen Unterlagen her mit der Veranstaltung, ganzen Papierkram, Übersetzungsmöglichkeiten auch, also falls man da irgendwie Bewerbungen hat oder Lebensläufe, die man auf Japanisch übersetzen will oder muss, da hilft sie einem und übersetzt es auch zum Beispiel für einen. Genau, und die ist da wirklich auch immer erreichbar, also vor Ort direkt, wenn man im Office ist, aber auch per Telefon und E-Mail kann man sie auch immer erreichen. Ansonsten haben wir auch nochmal ein größeres Team, mit dem wir zusammenarbeiten. Da sind teilweise manche in Japan, manche sind da in Deutschland, aber die helfen einem auch immer, falls man irgendwie Fragen hat. Und wie gesagt, uns selber, das Ways-Team, kann man auch immer erreichen in der ganzen Zeit.
Ja, also wir haben ja die Erfahrung gemacht, gerade auch von Rückkehrern, dass sie sagen, nach einigen Monaten, dann brauchst du eigentlich keine Ansprechpartner mehr. Die sind ja auch in den Alter. Ich sage immer, so waren wir ja auch. Wir wissen alles besser als die anderen. Die sollen sich auch ausprobieren. Aber was wir eben auch sagen, es beruhigt, wenn du eben weißt, du hast jemanden, den du anrufen kannst oder mit dem du reden kannst. Das beruhigt. Aber wie gesagt, die sollen ja auch ihren eigenen Weg finden.
Ja, auf jeden Fall.
Ein leidiges Thema ist bei uns, was immer in den Beratungen kommt, wofür ich auch vollstes Verständnis habe, ist Gewalt und Sicherheit, gerade von den Eltern. Es ist ja zum großen Teil immer das erste Loslassen ihres Kindes. Japan ist jetzt nicht gerade, denke ich mal, oben auf der Liste der Kriminalität. Aber gibt es so ein paar Regeln, die man beachten sollte? Wie ist es nachts, wenn man nachts unterwegs ist?
Also ich muss sagen, ich finde Japan ist ein super sicheres Land. Also überall gibt es ja auch Sicherheitskameras, die, glaube ich, auch ein bisschen sehr stark dazu beitragen, dass die Kriminalitätsrate jetzt nicht so hoch ist dort. Ich meine, ich bin eine Frau, ich war abends auch immer alleine unterwegs und ich finde, ich habe mich da nie irgendwie unsicher oder so gefühlt. Also ich würde schon ein bisschen den Menschenverstand einschalten, wenn da irgendwie eine Gasse ist, die da sehr dunkel aussieht, nicht beleuchtet ist, da würde ich da jetzt auch nicht unbedingt reinrennen. Aber ansonsten finde ich, kann man, da muss man wirklich keine Angst haben in Japan. Man ist super sicher unterwegs. Die Leute sind, wie gesagt, super freundlich und hilfsbereit. Also falls man da irgendwie Hilfe braucht oder so, kann man auch wirklich jeden fragen. Selbst wenn die jetzt selber nicht Englisch können, die machen sehr viel mit Handgesten und helfen da trotzdem einem so gut es geht. Ich finde auch zum Beispiel, wenn ich, also ich würde es nicht unbedingt drauf anlegen, aber ich finde, man kann tatsächlich auch einfach seine Tasche irgendwo liegen lassen, im Café kurz aufs Klo gehen. Keiner klaut irgendwie was. Also da sind alle wirklich zuvorkommend eigentlich. Und da muss man sich keine Sorgen machen. Wie gesagt, wir haben auch eine 24-7-Notfallnummer. Also falls das ist, man kann uns auch die ganze Zeit immer erreichen, falls man da irgendwie in der Klemme steckt oder Hilfe braucht. Aber ich habe tatsächlich bis jetzt noch niemanden bekommen, der in Japan war, der diese Nummer auch nur benutzt hat. Also Gott sei Dank, hoffen wir, es bleibt so. Aber ich finde, das unterstützt es auch nochmal so ein bisschen so, dass Japan halt wirklich super sicher ist.
Ja, das ist auch genau, was du sagst. Das ist gesunder Menschenverstand und dann sagen die Rückkehrer und sprich mit Einheimischen. Wenn du irgendwo so ein mulmiges Bauchgefühl hast, sprich mit Einheimischen und dann sagen sie dir das. Ein Vater meinte jetzt mal, oh, was ist denn, wenn meine Tochter überfallen wird? Da meinte ich, da geht sie zur nächsten Polizeistelle. Ach so, ah, da haben sie recht. Das ist, die
Ja.
Eltern, das sind manchmal, das ist, aber weißt du, was ich auch immer sage? Unsere Welt ist nun mal spannend, sage ich mal so. Und deshalb ist ja auch das Ausland sehr so wichtig, dass ich lerne, wie ich mich im Ausland verhalte. Ich kann da jetzt nicht bloß bei mir zu Hause sitzen, in Umkreis von 100 Kilometern und dies ganz übertreiben, die dann eben denken, die ganze Welt brennt. Dann sage ich immer, ja, warum wohnen Sie dann noch in Dresden? Bei uns spricht man bloß nicht mehr darüber. Ist ganz einfach so. In Dresden hätte ich mir vor ein paar Jahren nicht vorstellen, was auch hier alles so passiert.
Ja.
Aber wie gesagt, das lernen sie und deshalb Auslandshaus ist für alles wichtig.
Ja, das denke ich mir aber auch. Ich meine, die Wahrscheinlichkeit, ausgeraubt zu werden, die ist hier genauso hoch. Und wie du sagst, wenn man mit dem Gedanken kommt, dann kann man ja das Haus gar nicht mehr verlassen. Und es wäre auch ein bisschen schade drum. Und falls was ist in Japan, es gibt auch Polizeistellen. Also da kann man auch jederzeit immer hingehen. Das ist dann nicht gefährlicher als jetzt bei uns eigentlich.
Was sind so typische japanische Work-and-Travel-Jobs? Wie bekomme ich diese? Ich sage immer zu den Mädchen, wenn ich dann sehe, die haben so schöne, haben wir wenige, muss ich dazu sagen, so durchgestylte Fingernägel. Und dann habe ich gesagt, ich gönne dir einen Job, wo dir die Fingernägel um die Ohren fliegen, dass du wieder mal ins Leben zurückkehrst. Das finden sie aber auch ganz gut, weil sie sagen, bis dahin haben wir keine mehr. Was sind so typische Jobs und wie bekomme ich diese? Ich denke mal am Anfang mit eurer Hilfe, aber dann Step by Step werden sie sich selber drum kümmern. Aber was sind so typische Jobs in Japan?
Genau, ganz viel wird immer gesucht im Tourismusbereich, ja, zum Beispiel Hotels, ein Hostel, dass man da entweder im Housekeeping oder bei der Rezeption arbeitet, Convenience Stores auch ganz viel, Restaurants, Cafés, je nachdem, wie da halt natürlich die Sprachkenntnisse sind, ob man gut Japanisch kann oder Englisch, hat man da vielleicht mehr Wahrscheinlichkeiten oder Chancen, da was zu bekommen. Freizeitparks wird ganz viel gesucht. Was ich bei Japan auch sehr cool finde, ist, da hatten wir auch ein paar Teilnehmer, die zum Beispiel bei den Mario Karts gearbeitet haben. Also ich glaube, die kennt wahrscheinlich so jeder, der sich ein bisschen mit Japan auseinandergesetzt hat. Das ist ja voll das Ding auch in Tokio, dass man mit diesen Mario Karts durch die Stadt, durch Shibuya da rumfahren kann. Und da hatten wir tatsächlich ein paar Teilnehmer, die da auch selber gearbeitet haben bei dem Stand. Also da werden ganz viele gesucht, die viele Sprachen können, gut Englisch, Deutsch zum Beispiel, weil das machen halt mega viele Touristen auch. Ansonsten ganz viele Au-pairs zum Beispiel, dass man Kinder aufpasst, Englisch-Nachhilfe, Deutsch-Nachhilfe oder auch in der Filmindustrie. Also es könnten jetzt zum Beispiel Jobs sein, wo man einfach nur als Komparse im Hintergrund steht oder wo man wirklich aktiv auch noch Sprechrollen hat. Also da suchen ja auch immer ganz viele internationale westliche Leute. Model-Industrie habe ich auch schon gehört, da wird auch gesucht. Oder wir hatten auch mal einen Teilnehmer, der war Synchronsprecher in Japan. Also der einfach bei einem Anime konnte dann einfach sprechen. Also auf jeden Fall sehr interessante Jobs. Also ich würde tatsächlich sagen, von allen Work-and-Travel-Ländern, die wir haben, das ist in Japan sogar noch ein bisschen ausgeweiteter, was man da an verschiedenen Sachen machen kann. Und die ganzen Jobs findet man unter anderem in der Jobdatenbank von uns. Also da hat man den Zugriff dran drauf, wo die ganzen Jobs online gestellt werden. Da kann man sich drauf bewerben. Aber ich sage auch immer super gern proaktiv einfach nach Jobs suchen. Also falls man da irgendwie an Cafés, Restaurants vorbeiläuft oder so oder selber gerade bei Mario Kart mitmacht, da kann man auch gerne einfach mal fragen, ob sie gerade auch Leute suchen. Ansonsten gerne mal auf das Team zu gehen. Die unterstützen auch zum Beispiel einen bei den ganzen Model- und Filmjobs. Da können ja einen auch noch mal ein bisschen vermitteln, zu welchen Agenturen man da zum Beispiel hingehen kann.
Am besten ist es, wenn du blond bist.
Ja, tatsächlich.
Das
Also, das sind dieses stereotypische westlich-deutsch Aussehen. Ja, vielleicht,
Naja,
aber.
ich sag das bei unseren Highschool-Schülern, tun die japanischen Familien oder Partnerorganisationen Ansprüche stellen, das geht teilweise bei uns schon, läuft das schon unter rassistisch. Also die müssen very britisch aussehen. Und wenn die dann blond sind, dann können sie mit denen ein bisschen angeben. Ich habe hier einen Austauschschüler aus Europa. Das ist
Ja.
schon. Herrlich. Aber wie gesagt, das sind Kulturen und wir profitieren so von unterschiedlichen Kulturen. Das ist ja das Schöne. Wie ist der Verdienst? Viele Eltern, egal wo die jetzt ihr Work-and-Travel machen, Australien, Neuseeland, Kanada oder Japan, fragen natürlich ganz besorgt, wird mein Kind denn von dem Verdienst leben können? Weil sie haben ihren Gehaltszettel im Kopf. Und Lynn, du bist ja, ich denke nochmal, solo oder ohne Kinder. Du weißt ja, welche Abzüge du hast. Und dann denken die Eltern natürlich an ihren Gehaltszettel, dass da immer weniger bleibt. Wie ist denn der Verdienst? Ist es in Japan auch so, dass der einzige Abzug die Lohnsteuer ist?
Ja, tatsächlich. Also Rentensteuern oder sowas zahlt man da alles nicht als Work and Traveler. Aber ja, ich finde, der Verdienst, der klingt jetzt ein bisschen klein. Also es liegt ungefähr bei 7 bis 9 Euro immer vom Mindestlohn her. Kommt da ein bisschen drauf an, in welcher Provinz man lebt. Also wenn man jetzt in Tokio zum Beispiel lebt, was ja auch ein bisschen eine teurere Stadt ist, dadurch, dass es so eine große Stadt ist und weil da so viel abgeht, da sind die Lebenserhaltungskosten auch ein bisschen höher. Deswegen ist da der Mindestlohn auch ein bisschen höher, als wenn man jetzt ein bisschen kleineren Orten in Kyoto zum Beispiel unterwegs ist. Da fängt es meistens bei 7, 8 Euro dann eher vom Mindestlohn her an. Aber ich finde, man kommt mit den Kosten ganz gut voran. Also Japan ist überraschenderweise günstiger, als ich dachte. Ich hatte irgendwie früher mal gehört, Japan ist ein super teures Land. War tatsächlich gar nicht so, als ich dort war. Also ich finde, wenn man Auswärtsessen geht zum Beispiel, da zahlt man für eine ganze Portion 5 bis 10 Euro. Ich finde, solche Beträge kann man sich mittlerweile hier in Deutschland gar nicht mehr vorstellen nach der ganzen Inflation. Also da kann man wirklich super Geld sparen. Lebensmittel ist ähnlich vom Preis her wie hier, wenn nicht sogar günstiger. Und generell so unterkunftsmäßig, wenn man jetzt in Sharedhäusern zum Beispiel wohnt, also dasselbe Prinzip wie unser Wayers Home, kann man sich ein bisschen so wie Hostels, WGs vorstellen, also ein bisschen wie so ein kleineres Hostel, ein bisschen familiärer aufgebaut. Da zahlt man ungefähr 400 bis 600 € im Monat. Also ich finde, da kommt man mit, wenn man einen Vollzeitjob irgendwo hat, ganz gut voran. Aber kommt dann ein bisschen darauf an, natürlich, wie der Lifestyle von jedem ist, ob man da wirklich den Fokus nur auf Reisen legt und ganz viele Aktivitäten macht. Ich kann es immer empfehlen, dass man vielleicht erstmal eine Weile bei einem Job bleibt, da wirklich paar Monate durchzieht, ganz viel Geld sammelt und dann auf Reisen geht, anstatt dass man irgendwie so da und da so einen Job hat oder so. Und ich finde, dann gleicht sich das mit den Kosten eigentlich ganz gut aus.
Ja, wir sagen auch immer, dass du so 2, 3 Monate erstmal guckst, wie ist der Work-and-Travel-Rhythmus, so bezeichnen wir das immer, was brauche ich für die Lebenshaltungskosten, und dass du dir dann Gedanken machst, wie reise ich und so weiter, du kommst mit der Sprache halbwegs klar, du hast Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufgebaut und wirst dann eben ganz anders reisen, als wenn du jetzt noch bestimmte Ängste hast. Was du sagtest mit dem moderat Leben und mit den Kosten, kann ich auch bestätigen. Bei unserem Highschool-Jahr in Japan war ich auch überrascht. Für ein komplettes Jahr zahlt man ca. 14.000, 15.000 €. Und wenn die Gastfamilien bezahlt werden, dann die kriegen ja auch die Lebenshaltungskosten. Da sieht man, dass das doch noch sehr moderat ist, die ganze Sache. Aber das Schöne ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn man beim Work and Travel lernt, dass man sich minimiert, dass man nicht viel Geld ausgibt. Und wir haben ja dann auch welche, die Couchsurfing machen oder die im Hostel für Kost und Logis arbeiten und so weiter. Das geben wir auch immer als Empfehlungen, weil ich habe gesagt, probiert das alles aus, weil ihr werdet dann mal günstig durch die Welt chatten. Und wir hatten ja auch Mathilda, die war in Melbourne, ist eine sehr teure Stadt. Und die hat sich dann das teuerste Hostel ausgesucht und hat gefragt, wie viele Stunden muss ich bei euch für Kost und Logis arbeiten? Und dann haben sie gesagt, 2 Stunden, wenn es war genau mein Ding. Da könnte ich noch einen anderen Nebenjob machen. Und das sind eben alles so Sachen, du musst dann pfiffig sein. Ich sage immer, ihr seid Abiturienten, jetzt beweist mal, dass ihr ein IQ habt und dann setzen die sich in Bewegung.
Ich finde auch gerade bei Japan kann ich das eigentlich voll empfehlen, dass man das ausnutzt, dass man zum Beispiel bei einer Gastfamilie wohnt und da vielleicht ein bisschen aushilft oder sogar bei einer Farm haben wir auch teilweise TeilnehmerInnen, die da auch sind, dass man da natürlich auch diesen kulturellen Aspekt dann auch mal extra hat. Also dass man wirklich mit der Gastfamilie zusammenlebt, da diesen Einblick bekommt und die Sprache auch ein bisschen lernt. Da kriegt man meistens halt keinen Lohn, aber dafür kannst du halt wirklich dann das alles bekommen und auch Unterkunft, Essen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Alternative, wo man Geld sparen kann.
Es ist ja auch Japan, ich glaube, da mal für Deutsche limitiert oder unbegrenzt.
Das ist unbegrenzt für Deutsche. Also das ist auch sehr cool.
Wie lange wartest du auf das Visum? Das Land, wo du 0 € fürs Visum zahlst, Work and Travel Visum, ne?
Genau, das Visum ist kostenlos für Japan. Wenn man da alle Unterlagen vollständig hat, dann 1 bis 2 Wochen. Da muss man noch darauf achten, dass man die Unterlagen alle persönlich abgibt. Also da muss man zu der Botschaft fahren, ist aber in allen großen Städten in Deutschland eigentlich.
Welche Unterlagen braucht man?
Auf jeden Fall einen gültigen Reisepass. Also da empfehlen wir immer, dass der mindestens 1,5 Jahre noch gültig ist nach Einreise, wenn man dort ist. Dann ein Anmeldeformular, das kriegt man von uns auch noch. Also das muss man einfach nur ausfüllen. Da habt ihr auch noch eine Anleitung von uns dabei, was ihr wie ankreuzen müsst. Dann noch ein Passfoto von euch, ein aktualisiertes. Einen finanziellen Nachweis. Man muss mindestens 2.500 € ungefähr nachweisen auf dem Konto, damit die japanische Regierung sozusagen weiß, ihr habt genug finanzielle Mittel, dass ihr euch da über Wasser halten könnt, wenn ihr dort seid. Dann, das ist besonders bei Japan, das ist bei den anderen Ländern nicht so. Wenn man als Work-and-Traveler einreist, ist man dazu verpflichtet, sich bei der japanischen Nationalversicherung anzumelden. Da kriegt ihr von uns aber auch nochmal so ein extra Formblatt, das muss man einfach nur ausfüllen. Das ist aber nicht so teuer. Also ich glaube, das kostet um die 15 € pro Monat. Zahlt man dann auch vor Ort bei jedem Convenience Store. Also das macht das Team mit euch zusammen, dass ihr dann so eine Versicherungskarte bekommt. Die gibt ihr einfach wirklich bei einem Convenience Store ab und zahlt das dann monatlich immer eure Versicherung. Und genau, man braucht auch ein Motivationsschreiben. Da müsst ihr ein bisschen widerspiegeln, warum ihr Interesse habt, nach Japan zu gehen, was Work and Travel für euch bringt, was ihr euch da auch hofft während der ganzen Zeit und noch einen Reiseplan. Also, dass die schon ungefähr wissen, dass ihr Interesse habt, das Land kennenzulernen. Was habt ihr ungefähr schon geplant, so grob, was ihr sehen wollt, was für Städte, welche kulturellen Sachen ihr alle mitnehmen wollt? Genau.
Und das Motivationsschreiben macht man natürlich in perfekten Japanisch über ChatGPT.
Genau. Ja, ist mittlerweile ein bisschen einfacher als früher, Gott sei Dank.
Vielleicht für unsere Zuhörer noch ein Hinweis. Waren ja jetzt einige Infos, gerade was das Visum betrifft und so weiter, die Vorbereitung. Ihr bekommt dafür das Visum, wie ich es kenne, eine Blaupause. Werdet an die Hand genommen, ist im Paketpreis drin. Eins möchte ich auch noch sagen. Beim Work and Travel grundsätzlich beim Auslandsjahr, das sind nie Preise oder Kosten. Es ist immer die beste Investition in dich selbst. Lynn, bestätigst du mir das?
Ja, auf jeden Fall.
So, liebe Lynn, wir sind am Ende. Wir wollen es ja auch nicht zu weit ausdehnen. Jeder hat gehört, du kennst dich aus. Welche Insider-Tipps hast du für unsere Teilnehmer, die nur du kennst?
Oh. Also ich habe es ja schon angedeutet, ich bin ein ziemlicher Foodie unterwegs. Also bei mir sind die Hauptgründe, in ein Land zu gehen, echt immer das ganze Essen da zu erleben und auszuprobieren. Deswegen, ich würde auf jeden Fall sagen, nicht nur zu den normalen Standard-Convenience-Stores natürlich in Japan gehen, sondern da wirklich auch zu den ganzen Food-Märkten. Da wirklich alles durchtesten, nicht zu picky sein. Also ich kenne viele Leute, die zum Beispiel, das war bei mir zum Beispiel auch so, ich mag Thunfisch eigentlich nicht so hier in Deutschland. Aber als ich in Japan war und das ausprobiert habe, das ist nochmal ein ganz anderes Level. Also ich finde, das kann man da gar nicht vergleichen. Also ich kann das sehr nachvollziehen, wenn man dort mal war und das gegessen hat, dass man hier nicht mal japanisch essen gehen kann, weil das wirklich so komplett andere Standards sind. Also da einfach ganz viel ausprobieren, offen sein, nicht immer zu den typischen Touri-Spots gehen, sondern vielleicht auch mal so ein bisschen einfach nur schauen, wo ganz viele Locals zum Beispiel sitzen, da auch mal hingehen. Falls man irgendwie Probleme hat wegen Sprachbarrieren oder so, einfach auf die Leute zugehen. Also ich weiß, das ist am Anfang ein bisschen unangenehm. Das ist ja in der deutschen Kultur jetzt, glaube ich, nicht unbedingt so, dass man fremde Leute anspricht. Aber daran muss man sich einfach ein bisschen gewöhnen und man merkt, das macht einem das Leben einfach so viel einfacher. Also als ich da in Japan war, also ich kann immer noch kein Japanisch und ich finde, ich kann da ganz gut zurecht. Also wir waren einmal bei einem Restaurant, wo die Leute, die da gearbeitet haben, zum Beispiel kein Englisch konnten. Die wollten uns dann irgendwas erklären. Wegen dem Menü hat sich, glaube ich, irgendwas geändert oder so. Wir wussten nicht, was der sagt. Und hinter uns war tatsächlich ein Japaner, der echt gut Englisch konnte, der selber auch mal sogar in Deutschland war und auch ein bisschen gehört hat, dass wir Deutsch geredet haben. Er hat uns dann geholfen, das für uns übersetzt. Mit dem haben wir uns dann super lange unterhalten. Also ich finde es auch sehr überraschend, wie interessiert die Japaner auch an Deutschland sind. Also ich finde, da kannst du auch sofort immer ein Gesprächsthema mit denen aufbauen und da einfach auf jeden Fall offen sein. Genau, ist einfach mein Tipp. Generell für alle Länder, aber besonders auch für Japan, einfach so auch ein bisschen offener zu werden.
Wenn du so gerne isst, wie oft gehst du denn, wer sitzt ja in München, in der Mittagspause in die Biergarten und ziehst da eine Schweinshaxe
Ah. Nicht so oft,
rein?
überraschenderweise, aber es ist auch Deutschland. Also ich muss sagen, im Ausland gehe ich da wirklich schon sehr gerne mal essen. Aber ja, doch, ich bin schon ein bisschen bekannt dafür, dass ich sehr gerne essen gehe.
Sehr schön. So, liebe Zuhörer, mir hat das sehr viel Spaß gemacht mit Lynn. Wie gesagt, ich hatte es ja schon angekündigt, sehr viel Begeisterung, sehr viel Emotionen, aber so sind die jungen Menschen, die im Ausland waren, die haben da ja ein paar andere Denkmuster drin. Deshalb ist es so wichtig, das Auslandsjahr zu machen. Liebe Lynn, jeder bekommt bei uns die letzten drei, vier Sätze. Was möchtest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben?
Wenn ihr schon überlegt, auf jeden Fall ins Ausland zu gehen, dann kann ich eigentlich nur sagen, macht's auf jeden Fall. Ihr werdet das auf jeden Fall nicht bereuen. Ich glaube, ich würde es eher bereuen, wenn man es nicht machen würde und dann habt ihr das Gefühl, ihr habt irgendwas im Leben verpasst oder hättet das gern gemacht. Also da einfach das mal durchziehen. Ihr seid auf jeden Fall nie alleine. Ihr seid immer vor Ort mit uns natürlich und ihr werdet so viele neue Leute auch kennenlernen und da coole neue Erfahrungen sammeln, die man auf jeden Fall da mitnehmen muss. Und ich kann es jedem auf jeden Fall nur nahebringen, das auf jeden Fall zu machen.
Und was Mathilda mal sagte, sie hatte viele schlaue Sätze dann gesagt, wie alle Rückkehrenden. Die hat gesagt, und alles, was ihr beim Work and Travel verdient, muss alles wieder in Kreislauf. Bringt bitte kein Geld mit zurück. Ihr ärgert euch bis ans Lebensende. Das sind alles Erlebnisse, die ihr nicht erlebt habt. Richtig?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was ihr da an Erfahrung sammelt, ist so viel mehr wert als jedes Geld, was man bekommt. Um das mal mit einem ganz süßen Satz zu beenden.
So, liebe Zuhörer, jetzt nochmal am Schluss. Liebe Lynn, ich bedanke mich ganz herzlich für diesen Podcast. Liebe Zuhörer, gerne in die Stunde vorbeikommen. Dann reden wir über alles. Lynn, lass es dir gut gehen. Wir bleiben in Verbindung.
Ja, danke schön.
Bis zum nächsten Podcast. Lass es sich gut gehen. Tschüss.
Ciao.